Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Das Vorstandsinterview.
Matthias Schrade, Vorstand der DEPHARMA Deutsche Fachmarkt AG.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio mobil diesmal vom Eigenkapitalforum grüßt Peter Heinrich. Und wenn Sie gewisse Geräusche hören, wir sind genau unter der Einflugsschneise des Flughafens unter anderem. Wahrscheinlich hören Sie es gar nicht. Wir sind nämlich im Steigenberger Hotel. Eine Riesenveranstaltung, Eigenkapitalforum der Deutschen Börse mit über 3000 Interviews, die hier stattfinden zwischen Investoren und Vorständen. Und es gibt ein Jubiläum. 10 Jahre DEPHARMA, die Deutsche Fachmarkt AG. Rekordzahl an neuen Objekten und 9 Monatszahlen, das können wir besprechen. Sie hatten Anfang Oktober ein Interview mit meinem Börsenradio-Kollegen Andreas Groß zu den Halbjahreszahlen. 10 Jahre, wie hat denn eigentlich alles angefangen?
Ja, wir haben die Firma gegründet, damals noch in einem WG-Zimmer in Neukölln, in dem ich anfangs sogar noch gewohnt hatte. Inzwischen habe ich Familie, von daher würde das nicht mehr gehen. Aus dem
cool,
haben wir inzwischen.
Aus der WG raus?
Ja, das ist das Berliner Pendant zur Garage in anderen.
Das wollte ich gerade sagen. Also die IT-Jungs, die fangen
genau,
in der Garage an.
Und das war auch bei einem IT-Freund, also der mir auch dann einen arbeitsfähigen Rechner schon hingestellt hat. Von daher konnte ich dann direkt loslegen. Gut, nach einiger Zeit war dann das Zimmer irgendwann ein bisschen zu eng und schließlich habe ich dann in dem Haus, das ich mit meiner Frau zusammen gekauft habe, haben wir bereits direkt von Anfang an im Keller ein Büro eingerichtet. Inzwischen sitzen wir dort zu fünft und haben rund 40 Leute insgesamt. Also hat sich aus diesem WG-Gründungskeimzelle doch schon ganz schön weiterentwickelt in den 10 Jahren.
Hat sich die Gründungsidee verändert? Bleibt es bei Buy and Hold?
Wir kaufen, um zu behalten. Das ist unser Credo grundsätzlich. Wir haben in der gesamten Zeit, wir haben per heute jetzt 77 Objekte und haben in der gesamten 10-jährigen Bestehenszeit 4,5 Objekte, könnte man sagen, verkauft. Also 4 richtige Objekte und ein Teilobjekt, wo wir nur ein Teilgrundstück verkauft haben. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr hohe Kontinuität. Auch das erste Objekt, das wir direkt nach der Gründung gekauft haben, unser Fachmarktzentrum in Apolda mit Netto, Jysk und Fressnapf als Mietern, haben wir nach wie vor im Bestand. Macht uns auch viel Freude. Von daher, glaube ich, sind wir da auch einer der beständigsten und langfristig denkendsten Immobiliengesellschaften.
Wie groß müsste die WG jetzt sein? Wie viele Mitarbeiter müssten da rein?
Ja, wie gesagt, wir sind 40 Leute, aber die sind ja nicht nur in Berlin. Wir haben beispielsweise gerade auch ein Büro in Pirna eröffnet. Also eröffnet genau genug noch nicht. Angemietet ist es, aber jetzt wird es gerade ausgestattet, wo mehrere Mitarbeiter, die bis jetzt im Homeoffice in der Region für uns aktiv waren, dann sich dort zusammenschließen können. Wir haben in München mit dem Kollegen Bernreuther einen Shared Office, aber immerhin haben wir dort auch dann einen Andockpunkt. Wir haben ein Büro in Templin, wo mein Vorstandskollege mit seinen Leuten sitzt in der Projektentwicklung und eine ganze Reihe von Leuten, die im Homeoffice aus mehreren anderen Bundesländern auch noch aktiv sind, was uns dann auch teilweise erlaubt, kurze Wege zu den Mietern oder zu den Baustellen, die im Portfolio immer wieder stattfinden, zu haben. Also da müssten nicht nur dann ein Gemeinschafts-WG, eine große WG besorgt werden, sondern außerdem müssten etliche Leute dann auch samt Familie und so umziehen. Eher unrealistisch, dass wir das mal in diese Richtung zurückbringen.
Ja, aber Sie haben die Verantwortung nicht nur für Ihre Mitarbeiter, sondern dessen Familien. Und wenn man das dann hochrechnet, kommen dann schon 200 Menschen zusammen mit Verantwortung wahrscheinlich.
Ja, also teilweise arbeiten ja lustigerweise sogar beide Partner bei uns. Meine Frau ist ja bei uns auch in der Verwaltung mit aktiv. Also von daher würde das die Gesamtzahl ein wenig reduzieren. Aber ich glaube, dass unsere Leute alle sehr glücklich bei uns sind, weil uns Mitarbeiter wirklich wichtig sind. Das ist ein Thema, was jetzt auch durch Corona, glaube ich, uns allen schmerzlich bewusst wurde. Wir hatten vorher schon Mitarbeiter, die komplett im Homeoffice arbeiten konnten. Wir haben sehr flexible Arbeitszeiten, auch familienfreundlich. Das ist ein Thema, das sagt jeder, aber bei uns ist es tatsächlich so.
Für die Hörer, für die Aktionäre. Gut, die Aktionäre wissen es. Aber zählen wir doch mal auf. Fachmarktzentren. Wer passt da alles rein? Klar, Penny, Baumarkt, Lidl. Sie haben Fressnapf erwähnt. Wer ist da noch alles Ihr Kunde?
Also es sind alle großen Lebensmittler. Aldi, Lidl, Netto, Fressnapf und Futterhaus als Tiermärkte. Aber auch dann natürlich Deichmann, Taco, Ernstings Family, Kick, Jysk. Baumärkte. Also das ist diese gesamte Palette, was wir alle im Prinzip im Alltag zum Einkaufen nutzen. Da haben wir derzeit deutschlandweit 77 Standorte, wo ausschließlich diese namhaften Filialisten jeweils die größten Mieter sind.
Was ist anders als zu Beginn und jetzt? Wie ist die Entwicklung? Also das Niveau der Immobilie, selbst bei Aldi ist mittlerweile schön geworden. Also vor Ort, das ist ja fast wie ein Supermarkt. Man kennt nicht mehr den großen Unterschied zwischen Edeka und Aldi. Baumarkt mit Bäcker und Kaffeeecke. Haben sich die Wünsche der Kunden verändert?
Ja, also das war, ist ein Trend, der hat schon vor unserer Zeit angefangen, aber dass die großen Ketten, die Discounter haben so ein Stück weit sich weiterentwickelt, sind größer geworden, sind moderner geworden, haben auch teilweise dann ja mehr Produkte ins Sortiment genommen, haben den eigenen Backbereich beispielsweise aufgebaut und dadurch haben sie wiederum die Supermärkte auch so ein Stück weit nochmal weitergedrückt, auch dass die größer geworden sind. Umgekehrt ist dann beispielsweise Realia aus dem Markt ausgeschieden, also am noch höheren Ende, diese auch wo viele Nebensortimente drin sind, ist aber etwas, das ist, es gibt dieses Schlag Wort Handel ist Wandel. Als Immobilienbetreiber können wir das bestätigen, weil viele, viele Veränderungen in Objekten immer wieder stattfinden. Deswegen ist ja auch mein Vorstandskollege in der Projektentwicklung bei uns aktiv, dass wir immer wieder mit Mietern zusammen Objekte umbauen, modernisieren, erweitern. Und wer das nicht macht, der hat halt irgendwann nach und nach dann Objekte, die für die Mieter nicht mehr nutzbar sind und entsprechenden Leerstand. Bei uns ist die Vermietungsquote bei 96%. Und wenn man sich den Rest anguckt, also auch da sind in vielen Stellen, sind wir bereits dran, dass diese noch 4% oder weniger als 4%, die noch zur Vermietung verfügbar sind, auch noch wegkommen. Wir haben kein einziges Objekt, das, wo man wirklich sagt, das ist quasi eine Depotleiche.
Wie viel müssen Sie dann immer wieder neu in die Immobilien reinstecken? Also was mich ja wundert ist, also entweder ist der Platz für eine Solaranlage obendrauf oder warum gibt es eigentlich so wenige Immobilien, die wirklich Licht, Tageslicht reinlassen? Wo ich denke, okay, ihr braucht den ganzen Tag Licht, aber lasst doch mal Tageslicht rein. Also da gibt es ja auch schöne Gestaltungsmöglichkeiten. Dämmen, Bauvorschriften, wird es komplizierter, wird es aufwendiger, wird es teurer?
Also insgesamt, wir investieren viel in die Objekte. Häufig ist es aber auch immer ein bisschen abwägen, investieren wir selber oder lassen wir die Mieter investieren. Dafür ist dann die Miete halt gleich wie bisher.
Ja.
Wir haben einen Fall, wo wir schon sehr lange mit einem Mieter, einem namhaften Lebensmittler, Gespräche führen, eigentlich ursprünglich ein Millioneninvestment selber geplant hatten und es dann so nach und nach aufgrund der dann notwendigen höheren Miete sich in die Richtung entwickelt hat, dass der Mieter jetzt sagt, okay, dann investiere ich komplett selbst, gibt uns einen neuen langfristigen Vertrag und wir müssen salopp gesagt nichts tun, außer dem Mieter das machen lassen.
Ja, das kann ja auch steuerliche Modelle sein, Abschreibungen, also gibt es verschiedene Varianten, warum man das so machen könnte.
Am Ende des Tages muss es für beide wirtschaftlichen Sinn ergeben. Das funktioniert an guten Standorten eben auch. Schwierig ist es eben dann, wenn der Standort per se nichts taugt oder das Gebäude einfach fertig ist nach vielen, vielen Jahrzehnten, dann kann man eben auch sowas nicht mehr sinnvoll machen. Dann ist tatsächlich im Handel nicht ungewöhnlich Abriss-Neubau. Das machen gerne auch insbesondere Aldi und Co. Beispielsweise neben unserem Objekt in Gentin hat Aldi sein eigenes Gebäude auf einem eigenen Grundstück komplett abgerissen und modernen Aldi-Markt hingestellt. Und wir haben eben die Fachmärkte daneben, die jetzt natürlich davon profitieren, dass jetzt ein moderner Aldi-Markt daneben steht und nicht so eine alte Hütte, die dann auch so nicht ganz so viel Spaß macht beim Einkaufen.
War ein schöner Satz, Sie profitieren davon. Das hat mir auch mal ein Fondsmanager erklärt. Weil ich dann gesagt habe, naja, da ist ein Aldi und daneben ist ein Lidl. Wieso machen die das?
Also Aldi, Lidl werden eher seltener nebeneinander sein, aber Aldi, Edeka beispielsweise verstehen sich sehr gut. Oder auch mit Rewe, also Vollsortimenter, Rewe, Edeka funktionieren sehr gut zusammen mit einem Discounter. Und wenn dann noch ein Drogeriemarkt daneben steht, dann ist das für die eine richtig, richtig starke Sache, dass genau das, was wir hergestellt haben in Radeberg mit dem Aldi, mit dem Edeka und wir haben zusätzlich dann eben noch den DM mit reingeholt.
Apropos Eigenkapitalforum, was haben Sie für ein Eigenkapital?
Wir haben derzeit ein Eigenkapital von gut 40 Millionen, wobei das muss man immer berücksichtigen, das ist die HGB-Zahl, also die Konzernzahl nach HGB. Im Gegensatz zu den meisten Immobiliengesellschaften bilanzieren wir nicht nach IFRS. Wenn wir das tun würden, wären wir wahrscheinlich eher so bei Größe 100 Millionen, weil wir unsere Objekte, egal wie gut sie laufen, kontinuierlich abschreiben. Das heißt, unsere Ergebnisse sind dadurch nach HGB sehr viel niedriger, als sie nach IFRS wären. Die wichtigste Kennzahl bei uns ist deswegen immer der FFO. Das ist vereinfacht gesagt das Nettoergebnis plus Abschreibungen abzüglich Verkaufsgewinne.
Und da können wir gleich mit den neuen Monatszahlen reinhaken. Hier habe ich die Zahl FFO per 30.09. 7,6 Millionen, also plus 7%.
Genau, ja. Das ist ein wenig gedämpft, weil wir ein größeres Objekt oder mittelgroßes Objekt haben wir verkauft. Das hat natürlich dann dieses Jahr dann nur noch wenige Monate Beitrag geleistet. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Jahr jetzt schon 13 Objekte gekauft, die aber in den ersten 9 Monaten buchstäblich nichts beigetragen haben, weil alle Käufe im Prinzip in der zweiten Jahreshälfte oder sogar in den letzten Wochen erst beurkundet worden sind.
Das sehen wir dann im Frühjahr, ne? Bei der Jahresbilanz quasi. Sie haben jetzt eine strategische Verstärkung mit Dr. Bernreuther. Der ist Head of Business Development. Hat er besondere Kenntnisse im Markt? Sie haben ja eine neue Rekordzahl, auch an neuen Objekten. Also wirkt Dr. Bernreuther schon?
Da muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein, weil er sich das vielleicht anhört. Also er hat definitiv besondere Fähigkeiten, weil er über 7 Jahre bei Kaufland zuletzt war und ist dort im wahrsten Sinne des Wortes bekannt wie ein bunter Hund. Das hatten wir auch beim letzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Er ist berüchtigt geradezu gewesen, dass er immer mit roten Hosen, Kauflandrot, rumgelaufen ist, auch bei größeren Veranstaltungen und damit natürlich dann auch entsprechend bekannt war. Er kennt sich extrem gut im Einzelhandel aus. Er hat mir beispielsweise bei Besichtigungen auf Anhieb sagen können, im Supermarkt, wo wir zusammen waren, oh, der läuft richtig gut oder oh, da muss man aufpassen an der Stelle. Bei einer anderen Besichtigung, da gibt es Indizien, also ohne überhaupt mit dem Marktleiter oder so gesprochen zu haben, kann er das erkennen. Das hätte ich jetzt nicht gemerkt. Jetzt habe ich da auch vielleicht ein bisschen was gelernt. Seine Aufgabe
also wirkliche Inside-Information, Lebenserfahrung.
Er macht es halt nun mal seit mehr als 20 Jahren ja. Und hat auch viel Handelsberatung gemacht. Also er weiß genau, worauf man da gucken muss, während ich dann eher gucke, Parkplatz ist voll, aber das kann ja jeder. Das ist bei manchen Objekten aber natürlich nicht ganz so einfach zu erkennen, ob das jetzt Zufall ist, weil gerade ja irgendwie viele Leute dann früher frei hatten oder so. Man kann es im Laden tatsächlich an manchen Dingen erkennen. Das ist nicht das Wichtigste bei uns. Wir können ja auch einfach die Mieter fragen. Das tun wir auch regelmäßig, wie der Laden läuft. Sehr wichtig ist einfach sein Netzwerk, auch zu großen Bestandshaltern, zu Projektentwicklern, zu anderen Marktteilnehmern, um darüber an Objekte auch möglicherweise ohne Makler zum Beispiel ranzukommen und auch überhaupt an Objekte, die jetzt nicht irgendwie quer über den Markt angeboten werden, sondern nur 1, 2, 3 Adressen. Man nennt es Off-Market-Deals, wo man eben genau weiß, das könnte für die passen. Und dann kann man eben auch, ohne dass es jetzt groß über den Markt ging, vielleicht Objekte bekommen, die wir bisher gar nicht sehen, weil die dann eben nur sozusagen unter wenigen Bekannten dann ausgetauscht werden. Und wenn dann der Erste sagt, ja, passt für mich, der Preis ist fair, dann läuft es komplett an uns vorbei. Und das wollen wir künftig ändern. Zu den Objekten, die wir dieses Jahr gekauft haben, hat er zwar Know-how-mäßig durchaus hier und dort beigetragen, aber die Transaktionen sind alle schon unabhängig von ihm bei uns sozusagen auf dem Tisch gelegen. Das hat immer Vorlaufzeit von Monaten, manchmal von Jahren. Von daher den Effekt, den er wirklich auslösen soll, den wird man möglicherweise dann ab nächstes Jahr erst richtig sehen.
Wenn ich zu Ihren Kunden gehe und dort was kaufe, das sind Produkte, die brauche ich schlichtweg. Deutschland in der Rezession, also nicht nur bei VW, Audi, VDMA-Branche, die Menschen sparen. Wie ist das trotzdem? Gibt es da eine Auswirkung bei diesen Fachmarktzentren? Also wenn ich irgendwo einkaufe und der berühmte Einkaufswagen hat früher 50 Euro gekostet, jetzt ist halt für die 50 Euro der Einkaufswagen ein bisschen deutlich günstiger oder leerer zumindest. Aber Ihre Kunden können nicht sparen.
Also ist es tatsächlich so, dass die Nahversorgung davon am wenigsten betroffen ist. Sparen tut man typischerweise in solchen Phasen auch an beispielsweise Möbeln, das neue Auto, der Urlaub. Es gibt sogar Mieter, zum Beispiel Jysk profitiert von solchen Phasen häufig durch, man nennt es Cocooning. Die Leute fahren nicht weg, sparen sich den Urlaub, machen sich es aber für kleines Geld daheim ein bisschen hübscher. Mhm. Und deswegen profitiert man tatsächlich dann, wenn man eher so im Deko-Bereich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unterwegs ist, aber günstige Deko, das ist sozusagen das Trostpflästerchen, dass es diesmal halt nur die Ostsee statt die Malediven geworden sind. Aber unterm Strich ist das für uns etwas, ich habe heute schon den Begriff verwendet, wir sind so ein bisschen die, egal wie, was ist Aktie, dieses Umfeld merken wir so gut wie gar nicht. Also es hat vielleicht auf die Stimmung von einzelnen Personen Auswirkungen, aber dem Grunde nach, wir haben auch langfristige Mietverträge, da können die Mieter jetzt nicht sofort sagen, nur weil es ein bisschen schlechter läuft, jetzt gehen wir hier raus. Wenn es so knapp wäre, dann würde man eine Miete ohnehin nicht halten können. Also unterm Strich spielen diese konjunkturellen Verwerfungen für unsere wesentlichen Mieter keine Rolle. Wir haben natürlich hier und dort auch kleinere Mieter, aber wir haben zum Beispiel keinen einzigen Mediamarkt oder Saturn, wir haben keine Möbelgeschäfte, wir haben auch keine Autohäuser. Ich glaube, wir haben im Kleinstumfang Mieten von einem Autohaus, der bei uns ein paar Parkplätze angemietet hat, weil die neben seinem eigenen Projekt, seinem eigenen Grundstück liegen, spielt aber für uns wirtschaftlich keine Rolle. Also bei Kleinmietern, ich könnte mir vorstellen, dass ein Blumenladen vielleicht eher mal auch in solchen Phasen Probleme bekommt, weil man da den Blumenstrauß sich einfach dann eben, ja, wenn es Geld knapp ist, mal spart oder dann selber auf die Wiese geht und ein paar Blumen pflückt. Aber die spielen natürlich bei uns in der Gesamtmiete eine untergeordnete Rolle.
Schließen wir ab, 9 Monatszahlen, Portfoliowert plus 6%, Umsatz plus 18%. Wie lautet die Prognose fürs Gesamtjahr?
Wir haben im Gesamtjahr die Prognose leicht modifiziert, weil wir jetzt zunächst mal auch eher Vorlaufkosten auf der einen Seite haben für die neuen Objekte, die ja dieses Jahr noch nicht beitragen. Andererseits auch sich Bauprojekte teilweise verzögert haben oder auch die Übernahme von Objekten, die wir am Anfang des Jahres schon erwartet hatten, die jetzt am Ende des Tages erst im 4. Quartal oder teilweise erst im nächsten Jahr stattfindet. Wir werden zum 1.1. rund 10 Objekte zusätzlich übernehmen. Kann auch sein, dass sich das ein oder andere noch auf Februar verschiebt, aber das ist ein Riesensprung, sowas hatten wir noch nie. Wir werden im Gesamtjahr trotzdem den Nettogewinn steigern von 4,2 auf 4,8 Millionen. und den FFO von 9,7 auf 10,3. Am wichtigsten ist aber für uns immer der sogenannte annualisierte FFO. Also wenn alle Transaktionen abgeschlossen sind, alle Bauprojekte abgeschlossen sind, da stehen wir jetzt per heute schon bei 12,1 Millionen, damit über unserem Jahresziel von 12 Millionen. Und wir gehen davon aus, dass wir beim Jahresende bei 12,3 Millionen stehen. Das wären dann, per heute sind es 2,52 Euro je Aktie. Dann wären wir dann schon irgendwo bei über den Daumen so im Bereich von 2,60 Euro.
Herr Schrade, alles Gute. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.